gestern bei der ONL gab es den ersten Trailer zu 1001 Threats of Misan. Ein Spiel, das wir bei uns intern liebevoll das Teppichspiel getauft haben. Und wir wollen jetzt ein bisschen drüber spielen, bisschen drüber reden, was für ein Spiel das ist. Denn die liebe Nathalie hatte bereits die Möglichkeit, das Spiel anzuspielen. Ich hätte auch gern reingeschaut, aber wie ihr wisst, wie es ist, Messe bedeutet immer viel Stress, viel herumlaufen und ich habe es leider zeitlich nicht mehr ganz geschafft. Aber umso schöner, dass Nathalie es anspielen konnte und wir reden jetzt drüber. Schön, dass du da bist, Nathalie.
Ja, hallo, ich freue mich sehr. Sehr cool.
Ich freue mich auch. Ich glaube, es wird super. Warum glaubst du denn, dass 1001 Threats of Misan gestern in unseren oder bei der ONL so herausgestochen hat? Oder hattest du überhaupt das Gefühl, dass dieses Spiel schon was Besonderes sein könnte?
Also ich persönlich fand den Trailer einfach sehr cool, weil das ist eine sehr frische Idee. Also eigentlich ja gar nicht, weil es basiert ja auf der, ich wollte gerade sagen auf der Lore, aber auf den Erzählungen aus Tausend und einer Nacht. Und man hat auch Scheherazade eben als Erzählerin im Spiel, die die Geschichte der Helden quasi nacherzählt. Und aber es gibt halt noch viel zu wenig Spiele in diesem Setting und noch viel zu wenig Spiele, wo man auf einem Teppich fliegen kann.
Ja.
Deshalb ist ja auch das Teppichspiel, weil wir das einfach so cool finden als Mechanik. Und der Trailer sah einfach sehr, sehr bunt, sehr spektakulär aus. Und es ist natürlich auch interessant, weil der Entwickler, der dahinter steht, ist MBC Game Studios. Das ist zwar ein neues Studio, aber man kennt vielleicht die MBC Group. Das ist nämlich eine sehr große saudi-arabische Mediengruppe und die ist eben Shareholder bei diesem neuen Studio. Und das, ich habe es mir aufgeschrieben, das ist die größte private Mediengruppe im Nahen Osten. Und das heißt, da ist, glaube ich, auch ein bisschen Geld dahinter. Es sind 150 Entwickler, die jetzt an dem Spiel arbeiten. Und das heißt, da könnte halt auch wirklich mit großem Budget eben ein cooles, potenziell Action-Adventure bei rauskommen.
Auf jeden Fall, vor allem auch, weil die Entwickler jetzt nicht aus dem Nichts gekommen sind, ja, sondern die haben da Entwickler zusammengesammelt von BioWare, von Hi-Rez, von Ubisoft Montreal und von Bungie. Also ja, da ist ein großes Know-how schon, das da dahinter steckt und das in dieses Spiel hineinfließt.
Ja.
Hattest du denn beim Spielen das Gefühl, das merkt man?
Also ich finde schon, dass man das an der Qualität der Demo gemerkt hat. Also die Demo war etwa 15 Minuten lang und ist auch wirklich für die Messe hier erschaffen worden, weil die gesagt haben, hey, wir zeigen jetzt einen Trailer ohne Gameplay. Das heißt, wir müssen direkt irgendwie was nachliefern, weil die Leute werden sich fragen, was ist das für ein Spiel? Und es ist natürlich ein sehr frühes Stadium der Entwicklung und die sind noch mittendrin. Die sagen auch noch gar nichts zu irgendwie Release-Zeiträumen oder sowas. Und dafür, finde ich, war das schon sehr, von der Qualität her sehr gut. Hat sich sehr gut angefühlt, ja.
Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Es kommt auch auf PS5, Xbox Series X und S, PC und Nintendo Switch 2, was ich auch ziemlich cool finde. Hatte ich ehrlicherweise vom Trailer jetzt erstmal nicht erwartet. Aber bedeutet eigentlich, da werden auch Spieler von fast allen Plattformen abgeholt. Das ist cool. Und wir bewerten jetzt vor allem das Material, das du eben jetzt aus dieser Demo gesehen hast. Falls ihr Lust habt, die Demo zu spielen, das geht hier auf der Gamescom. Also es gibt die Möglichkeit, die Demo hier auf der Gamescom zu spielen. Und falls ihr jetzt nach dem Talk sagt, okay, das Spiel könnte interessant sein, ich möchte da selber nochmal reinschauen, dann nutzt die Möglichkeit auf jeden Fall. Weil ich könnte mir vorstellen, dass sich das lohnt. Jetzt haben wir schon gesagt, das Setting ist halt richtig cool und wird viel zu wenig genutzt. Also wir haben mal nachgefragt, was ist denn der Ort oder woran haben sie sich denn orientiert, außer jetzt 1001 Nacht?
Ja, es ist keine speziell definierte Region, es ist halt irgendwo da in diesem Raum, ja, irgendwo in der Seidenstraße und da, wo die Geschichten eben spielen. Das Besondere ist an dem Spiel, glaube ich, dass sie auch so ein bisschen durch diese unterschiedlichen Erzählungen durchlenken wollen. Also die Prämisse von dem ganzen Spiel ist, dass die Balance in dieser Welt zwischen Menschen und Djinn, dass die aus dem Ruder gerät. Also da ist nämlich ein Djinn-König, der plötzlich sagt, ich will jetzt irgendwie meine Geschichte so schreiben, wie ich sie will und ich bin der Sieger und er fängt an, eben alle zu verseuchen um sich herum, alle anderen Djinn. Weil Djinn, das ist ja auch ein Mythos, dass die alle irgendwie so super böse sind, aber tatsächlich sind das sehr graue Gestalten. Also die sind weder gut noch böse, außer sie werden eben verseucht von so einem gierigen Djinn-König und er pusht quasi so von der einen Seite und von der anderen Seite haben wir Scheherazade, die eben unsere Geschichte erzählt und die der Helden und der sogenannten Misan. Also Misan bedeutet so viel wie Balance, Harmonie, aber in dem Kontext eben auch diese Heldengruppe, die diese Balance wiederherstellen soll. Und dabei werden wir einfach durch diese unterschiedlichen Erzählungen wie Ali Baba, Aladdin und so weiter geführt. Und ich glaube auch, dass wir diese Geschichten, die wir eigentlich auch schon so gut kennen oder meinen zu kennen, auch nochmal aus einem anderen Winkel erleben, weil die Entwickler wollen sich schon viel Mühe geben, das auch so authentisch wie möglich zu präsentieren. Vielleicht nicht eins zu eins zu adaptieren, aber zumindest so darzustellen, wie es wirklich passiert sein könnte. Zum Beispiel, dass Aladdin chinesisch war, wusste ich auch nicht, aber wurde uns heute erzählt.
Spannend.
Und das wollen sie eben auch so umsetzen dann im Spiel.
Das hört sich richtig spannend an. Also ich wusste auch bisher nicht, dass Aladdin chinesisch war, aber wieder was dazugelernt. Und das passiert nur hier auf der Gamescom.
Genau, die Bildungsmesse.
Bildungsmesse, ganz genau, deswegen sind wir hier. Aber es sah, also ich finde, es sah auch schon sehr, sehr gut aus. Für mich war natürlich diese Vertikalität, was mich immer anspricht. Allein schon, wir haben uns erinnert gefühlt an Shadow of the Colossus mit diesen riesigen Kämpfen, wo du dann auch auf den Djinns herumklettern kannst. Und man hat auch gesehen, es gibt zwei Welten. Und auch da haben wir ein bisschen drüber reden können. Also es gibt eine Welt der Menschen und eine Welt der Djinn. Und auch da kommt jetzt wieder der Punkt, den du gesagt hast ins Spiel, dass die Djinn eben graue Charaktere sind. Dass die Djinn, wie wir Menschen auch, es gibt halt auch die Trickster-Djinns, es gibt die netten Djinns, es gibt die bösen Djinns und gut, dann halt den korruptierenden König. Ich würde sagen, der könnte schon eher als der Bösewicht...
Ja, ich glaube nicht, dass er so ein grauer Charakter ist. Ich glaube, der ist sehr extrem.
Ich glaube auch. Also einen klaren Bösewicht haben wir. Aber auch das, was zum Beispiel von Shadow of the Colossus anders ist, ist, dass diese Djinns nicht die ganze Zeit durch diese Welt laufen. Also es ist jetzt nicht so, dass du jederzeit einfach auf so einen riesigen Djinn treffen kannst, sondern sie materialisieren sich, was aber ja anscheinend auch in der Lore einen Hintergrund hat.
Ja, also so viel zur Lore hat er uns natürlich noch nicht verraten. Er ist der Game Director, mit dem wir gesprochen haben, was natürlich verständlich ist, weil die das noch so ein bisschen geheim halten wollen. Aber von dem, was ich gesehen habe, man spielt quasi Abschnitte in der normalen Welt, wo dann durchaus auch diese Wesen schon mal vorkommen können. Aber dann, wenn man wirklich gegen diese kolossalen Bossgegner kämpft, wird man quasi teleportiert in so eine Art Arena, die eben in einer ganz anderen Welt stattfindet. Und da kann ich mir halt auch vorstellen, dass einfach andere Gesetze herrschen, dass da viel mehr Magie irgendwie möglich ist. Weil der Boss, gegen den wir gekämpft haben, den hat man auch kurz im Trailer gesehen und ist auch auf den ganzen Artworks drauf mit den ganz vielen Augen auf der Krone. Die hat dann eben quasi so mit Steinen nach uns geworfen und irgendwie so magische Splitter, denen man ausweichen sollte, was ich natürlich immer geschafft habe.
Natürlich.
Und ja, am Ende hat sie dann eine zweite Phase, wo man, wie du schon gerade gesagt hast, tatsächlich auf ihr landen muss und dann sie ihren Arm so hoch rennen und da stoppt die Demo.
Nein.
Ja, da stoppt die Demo. Also ich habe dann quasi das Ende nicht mehr mitbekommen, aber wir haben nochmal natürlich nachgefragt. Also das ist quasi die Vision und auch die Inspiration so ein bisschen von Shadow of the Colossus, dass du diese riesigen Monster und Bosse hast. Aber wie du sagst, die sind nicht irgendwie so, dass sie ruhig irgendwie durch die Gegend laufen, sondern die schlagen auch zurück.
Anscheinend. Und aber das allein schon, ich finde, allein dieses Setting ist sehr, sehr cool und bietet viel. Allerdings kann das Setting natürlich auch die Gefahr haben, weil wir befinden uns ja viel in Wüsten.
Ja.
Und Wüsten können sehr schnell sehr leer wirken.
Ja.
Wie war das denn in der Gameplay-Demo?
Also die Passage in der Wüste war wirklich super kurz, weil das war quasi nur das Tutorial-Gebiet. Er hat auch betont, dass es wirklich nur das Tutorial ist, das so sehr linear ist, dass dir einfach die Mechaniken erklärt, dass dich eben nach vorne treibt. Und später soll das mehr so wie so kleine Hub-Welten sein. Also keine große Open World, aber schon etwas mehr Freiheit, dass du eben auch mit dem Teppich erkunden kannst und wie du schon gesagt hast, die Vertikalität so ein bisschen mehr ins Spiel bringen. Genau, und was war deine Frage jetzt nochmal?
Ob die Wüste halt dann sehr schnell leer wird.
Genau. Es sollen natürlich auch andere Schauplätze geben. Er hat zum Beispiel eine verschollene Stadt genannt, also dass man da vielleicht irgendwie mit Ruinen oder sowas spielt. Das könnte alles ganz interessant sein. Und dadurch, dass man eben erstens durch die ganzen Stories durchgeführt wird, also aus 1001 Nacht, da kann man natürlich schon sehr viel mit dem Setting machen. Und dann gibt es ja auch noch diese zweite Welt von den Djinn. Und wenn man da eben hinteleportiert wird, dann verändert sich einfach das Ausmaß und es wird magisch und ganz, ganz anders. Und da hast du ja keine Grenzen. Also da bist du ja nicht auf diese Wüste beschränkt. Und ich glaube, da könnten noch sehr coole Ideen schlummern.
Glaubst du, die Idee der Hub-Welten ist die richtige? Weil vor allem, wenn ich an Teppiche, an fliegende Teppiche denke, dann denke ich an völlige Freiheit. Ich kann überall hingehen und das ist da ja dann nicht der Fall.
Ja, das ist auch so ein bisschen ein Punkt. Als ich den Trailer gesehen habe, hatte ich auch so ein bisschen eine andere Vision von dem, was das Spiel oder was ich gerne hätte, was das Spiel wäre. Und dann war es doch ein bisschen mehr auf dieses Action- und Gameplay fokussiert und ich hatte auch mehr so diese Story und Erkunden und mit dem Teppich fliegen. Wird sich halt zeigen, es lässt sich aus den 15 Minuten natürlich einfach sehr schwer ableiten, was das eigentliche Spiel sein wird. Ich hoffe ein bisschen, dass sie diese Entdeckung trotzdem reinbringen, weil einfach diese Lore ist ja so spannend und da kann man so viel mitmachen. Aber was ich zum Beispiel cool finde, ist, dass der Teppich, davor hatte ich ein bisschen Angst, dass der Teppich so ersetzbar ist, also dass es keinen Unterschied macht, ob du da entlang fliegst oder auf einem Pferd reitest oder auf einem E-Scooter rollst oder so. Aber der Teppich ist tatsächlich auch in das Gameplay eingewoben, also in die Kämpfe. Es gibt kontextbasierte Angriffe, die du dann damit machen kannst, wenn du über Gegnern schwebst, zum Beispiel, dass du von oben angreifst oder wenn irgendwo ein Gegner weiter weg ist, dass du dich zu dem heranziehst. Und es soll noch mehr geben, die jetzt in der Demo gar nicht drin waren. Und das ist sehr cool. Du kannst auch Manöver machen, dass du eben scharf um die Ecke fliegen kannst, was bestimmt richtig cool aussieht, wenn man es kann. Das war bei mir nicht der Fall. Also es ist auch schon gewöhnungsbedürftig, diese Steuerung erstmal zu verinnerlichen. Es war gar nicht so einfach. Aber das finde ich cool, dass es eben wie so ein erweitertes Toolset quasi ist in deinen Kämpfen. Und das hat schon viel Spaß gemacht.
Kann man auf dem Teppich Loopings machen? Frag für einen Freund.
Ich glaube, wenn du ausweichst, machst du quasi so einen Loop.
Richtig cool.
Das sieht schon cool aus, ja.
Weil ich finde, so wie gesagt, so ein Teppich, der bietet so viele Möglichkeiten. Ja. Ich finde es auch gut, dass es halt nicht nur ein Reittier ist, sondern man ihn ja auch wirklich im Kampf nutzt.
Ja.
Also es ist mehr ein Tool, was es nicht geworden ist. Sie hatten es überlegt, sie hatten es sogar schon drinnen, dass er so ein Companion ist. Mhm. Warum haben sie sich gegen den Teppich als Companion entschieden?
Ich glaube, dann wäre Disney nicht so happy, wenn sie das gemacht hätten.
Könnte sein. Ja, und sie haben halt gesagt, dieses Spiel ist ja auf Koop ausgelegt. Also ja. Man kann es im Singleplayer spielen,
ja.
Aber es ist auf Koop ausgelegt. Und wenn dann der Teppich quatscht oder beziehungsweise drei Teppiche quatschen und die drei Spieler noch quatschen, dann wird es dann wird da einfach sehr viel geredet und weniger gefightet. Und am Ende geht es ja doch hauptsächlich um die Fights, wenn ich das richtig verstanden
habe. Ja, und das merkt man auch. Du hast gerade das Stichwort Reden gesagt.
Ja.
Die reden so gut wie gar nicht untereinander.
Okay.
Also das ergibt auch Sinn, weil wie gesagt, man kann alleine spielen, man kann es zwei spielen oder bis zu drei Spielern. Aber die Charaktere, das ist Drop-in, Drop-out. Also du kannst jederzeit dazukommen und auch wieder gehen. Aber die Charaktere werden nicht durch KI ersetzt, wenn du nur zwei Spieler hast oder alleine spielst. Das heißt, dann bist du auch wirklich alleine. Und deshalb macht es auch keinen Sinn, wenn die dann plötzlich reden würde mit Hallo, wer hört mir zu? Und das ist sehr cool, weil die Geschichte auch von Shahrazad, wie ich gerade schon erwähnt habe, erzählt wird. Das heißt, du bekommst immer so ein bisschen eine Einleitung zu dem, was gerade passiert. Und dann ist erstmal Fokus komplett auf den Actionkämpfen.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wie ist es denn, also wie gut spielen sich denn diese Kämpfe?
Es gibt drei Charaktere. Also das ist quasi wie so Klassen in diesem Spiel. Ich habe mir die Namen aufgeschrieben und ich werde sie wahrscheinlich komplett falsch aussprechen, aber wir haben einmal Yusra, die habe ich gespielt. Die ist quasi so die Fernkämpferin, die hat zum einen einen Speer, aber der kann sich auch in einen Bogen verwandeln. Das ist ziemlich cool. Dann gibt es Malik, er ist sozusagen der Tank mit seinem Schild und es gibt Sufjan, ich wusste nicht, ob das ein T oder ein F ist.
Sufjan,
der ist so der klassische Nahkämpfer und die haben alle, also ganz klassisch, wirklich leichte Attacke, schwere Attacke und auch Spezialangriffe. Bei mir war der Spezialangriff zum Beispiel, dass ich Gegner quasi markiert, entweder ganz viel auf einem oder mehrere. Und dann, wenn ich losgelassen habe mit dem Bogen, hat die so ganz viele Pfeile verschossen. Der Tank kann zum Beispiel auch seine Fähigkeit aktivieren und dann wird der Schaden, den er nimmt, direkt wieder in so einen Angriff umgewandelt, was ganz cool ist. Und es spielt sich schon gut. Es ist mir jetzt, also wenn nur das quasi das Gameplay gewesen wäre, ohne diese Teppichkomponente, hätte ich gesagt, okay, es ist schon sehr gewöhnlich. Es war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, boah, das habe ich noch nie gespielt. Es hat sich solide gespielt, so ganz klassisch, du visierst Gegner an und dann bekämpfst du die. Was sehr cool ist, es skaliert automatisch mit, je nachdem wie viele Spieler mitspielen und es passiert auch wirklich in dem Moment, in dem du eben dazukommst oder wieder gehst, dass dann die Gegner einfach schwerer werden oder nicht. Die Bosskämpfe verändern sich sogar ein bisschen vom Ablauf her, je nachdem, wie viele Spieler da antreten. Das ist, wenn mehrere da sind, wird es natürlich chaotischer. Wenn du alleine da bist, musst du vielleicht ein bisschen weniger machen. Das ist ganz cool. Also spielt sich solide. Ich hätte einfach gerne mehr gesehen, glaube ich, und auch ein bisschen mehr weg von diesem Tutorial-Gebiet. Weil ich finde, Tutorial-Gebiete sind immer so, nichtssagend, weil du hast halt diese Grundmechaniken, aber du siehst noch nicht so richtig, wie sich das entfalten könnte. Aber ja.
Ja, okay. Ich verstehe es auf jeden Fall. Tutorial-Gebiete sind immer schwierig, habe ich das Gefühl. Jetzt wurde gerade bei uns in den Chat gefragt, gibt es denn Quests wie bei Monster Hunter? Ist es unterteilt und allgemein erinnert es an Monster Hunter, weil du kämpfst in einer Gruppe gegen Monster. Also gibt es da Unterschiede oder sagst du, nee, Monster Hunter ist es gar nicht?
Also ich finde nicht, dass ich das, als ich es zuerst gesehen habe, so vom Aufbau, dachte ich so, oh, könnte vielleicht wie Monster Hunter sein, weil es eben auch mit diesen großen Gegnern spielt. Aber es hat sich dann gar nicht danach angefühlt. Es war halt eher so ein ziemlich klassisches Action-Spiel. Es wird auch Skillbäume geben und alles natürlich. Also kannst du dann auch deine Fähigkeiten und Waffen verbessern. Aber es war jetzt auch nicht so, dass du die Bosse so ewig lang bearbeiten musst, bis du dir dann legen kannst oder so, sondern es waren, ja, große Bosse, aber am Ende trotzdem ein sehr klassischer Ablauf der Kämpfe.
Weißt du, ob das Gameplay in Quests gestückelt wird oder hast du dazu schon
gehört? Das weiß ich gar nicht, aber sie wollen quasi diese Story so erzählen, dass du auch hier und da mal kleinere Geschichten findest. Also ich weiß nicht, ob es dann wirklich mit so klassischen Quests passiert oder einfach nebenher irgendwie, aber ich glaube, das Erlebnis insgesamt wird recht linear, weil sie halt diese eine große Story erzählen wollen.
Ja, jetzt ist es so, wir sehen eben diese Waffen. Magie können die Charaktere selber nicht nutzen, aber die Waffen sind magisch und die wurden von Djinns hergestellt. Wie vielseitig waren denn die Waffen, als ihr sie gespielt habt? Wie hat sich das angefühlt?
Also ich habe nur einen Charakter spielen können, aber so wie es aussah, also der Entwickler hat uns auch immer mal wieder Tipps gegeben und gesagt, so ey, geh du jetzt hier gerade vor, weil das ist besser, weil du Tank bist und so. Und ich glaube, wenn man da, gerade wenn man so ein bisschen schon neue Skills gelernt hat und irgendwie seine Waffen geupgradet hat oder was auch immer, dass so diese Synergien dann doch nochmal ganz cool werden könnten, dass der eine, keine Ahnung, die Gegner auf sich zieht und der andere kann aus der Ferne dann irgendwie drauf eindreschen oder sowas, kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, auch da wird es nicht zu sehr in die Tiefe gehen tatsächlich, weil ich glaube, sie legen sehr viel Wert darauf, dass es einfach Spaß macht, ja, im Koop. Und sie haben auch selbst, glaube ich, dazu gesagt, dass es wie ein Singleplayer-Spiel sein soll, das man aber im Koop erleben soll. Und so fühlt es sich ein bisschen auch an. Also es ist jetzt nicht so, dass man da anfängt, total viel irgendwie mit Zahlen. Zahlen wollen sie eh nicht drin haben, also dann irgendwelche Stats, die man upgraden kann oder so. Sondern es geht wirklich nur um die Skills, um die Waffen. Und sie wollen einfach, dass das in der Synergie einfach cool ist, dass es sich cool anfühlt, dass man Bock hat, mit den Freunden zu spielen. Und das finde ich gar nicht so verkehrt, weil ja, Koop-Spiele, ja, macht auch nicht jeder. Und halt so ein gutes Story-Koop-Spiel ist schon ganz cool, dass halt nicht irgendwie ein Multiplayer-Extraction-Shooter ist. Hätte ich schon Bock drauf.
Verstehe ich. Ja, vor allem der Game Director meinte ja auch, dass das Ziel so ein bisschen ist, dass die Leute halt einfach online gehen oder beziehungsweise es einfach spielen können, jederzeit, ja, und dann aber auch jederzeit wieder rausgehen können. Jederzeit, ja, einfach so sagen, hey, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, jetzt spiele ich mal kurz ein bisschen und dann passt das auch wieder, ja, ohne jetzt irgendwie einen großen Druck zu haben, ohne dass du eben auf andere unbedingt angewiesen bist, wenn du mit deinen Freunden spielen willst. Also es hört sich eigentlich, finde ich, auch nach einem Spiel an, das für unsere Community ganz gut sein könnte, weil die sich ja schon auch immer freuen, wenn Spiele nicht zu viel der eigenen Zeit kosten.
Ja.
Vor allem, wenn man den ganzen Tag am Arbeiten war. Und ich könnte mir vorstellen, dass das doch auch viele Leute anspricht. Ich habe auch schon von einigen im Chat gelesen, das steht auf ihrer Wunschliste. Mhm. Also da bin ich mal gespannt. Der Soundtrack, ja, da meintest du, dass der auch was sehr Besonderes war.
Der ist halt sehr cool, weil er natürlich so arabische Motive aufgreift und arabische Musik ist halt einfach geil. Also brauchen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. Und das, was wir in der Demo gehört haben, war so eine Mischung aus eben so traditioneller arabischer Musik und elektrischer Gitarre und halt so sehr modern. Hat richtig gefetzt im Bosskampf. Aber sie wollen im fertigen Spiel auch noch mehr in diese kulturelle Richtung gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch wirklich nur die Instrumente dann, die traditionellen, zur Geltung kommen. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
Ich finde es sehr sowas cool. Ja, ich finde es großartig. Vor allem, weil wir auch da diese Musik einfach so selten in Spielen haben. Also ja, es gibt so viel großartige Musik im arabischen Bereich oder beziehungsweise auch an der ganzen Seidenstraße entlang. Fände ich auch cool, wenn man jetzt bei Aladdin einen chinesischen Charakter spielt, dass da dann vielleicht auch eher chinesische, ja, Musik mit reinspielt. Da bin ich sehr gespannt als großer Musikfan und ich glaube, dass das schon auch, wenn du dann da gemeinsam mit deinen Freunden spielst und die Musik auch noch gut ist, dass zumindest bei mir führt es dazu, dass ich dann noch gehypter bin und ja, noch total. Mehr Spaß habe einfach im Spiel. Also ein guter Soundtrack macht ein Spiel einfach nochmal um einiges besser. Und das könnten sie auf jeden Fall mitbringen. Jetzt ist es so, also dass die Lore verspricht eben große Djinns, die selber entscheiden, wann sie auftauchen und wann nicht. Im Kampf, wie schwer hast du, also du hast gerade schon gesagt, er war relativ einfach. Würdest du sagen, das ist ein Spiel eher für so Casual Gamer oder?
Also ich weiß es natürlich nicht, ob das die Endbalance ist, die sie dann auch im fertigen Spiel haben werden oder ob es jetzt nur für die Demo so relativ casual eingestellt war. Ich hatte das Gefühl, dass die Herausforderung wird, glaube ich, ein bisschen sein, so wirklich diese Mechaniken zu verstehen und wie man am besten sich bewegt und den Teppich da zu zügeln ein bisschen. Das ist mir noch nicht so gut gelungen. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es so ultra, ultra schwer ist. Kann aber natürlich sein, dass sich das alles noch ändert, weil die sind auch wirklich noch früh in der Entwicklung. Also sie machen auch zum Beispiel noch gar keine Angaben dazu, wie lang dieses Spiel sein soll. Also sie haben auch gesagt, sie lassen sich einfach ein bisschen treiben und gucken, wie viel die Geschichte hergibt, weil sie es auch nicht unnötig in die Länge ziehen wollen, um halt unbedingt auf 50 Stunden zu kommen oder so. Also die sind dann noch sehr, sehr, sehr früh dran. Ich kann mir auch vorstellen, dass einfach das Feedback jetzt, das sie hier einholen, stark noch reinfließen wird in die Entwicklung. Aber insgesamt hatte ich jetzt, also wir haben alles First Try geschafft. Ich habe viel abbekommen und bin trotzdem nicht gestorben. Also es ist schon fair gemacht. Du hast zum Beispiel, das habe ich noch gar nicht erwähnt, du hast so eine Leiste, die sich füllt mit so zwei Knubbels. Mhm. Und diese Essenz, Mana, was auch immer das ist, brauchst du zum einen für deine Spezialattacke, aber auch zum Heilen. Und dann muss immer so jeweils ein Knubbel quasi voll sein, um das anwenden zu können. Und dann kannst du dich halt unendlich heilen, solange du diese Essenz hast. Und wenn jemand anders, also einer deiner Koop-Partner eben stirbt, kannst du die einfach aufstellen, das kostet dich dann nichts. Ja. Also ist schon fair gemacht.
Hört sich auf jeden Fall so an, als können viele Leute damit Spaß haben. Es ist auf jeden Fall kein Souls-like, jetzt nicht mega
das nicht.
Herausfordernd, wo du 5000 Mal den Bossfight neu machen musst. Obwohl auch da vielleicht gibt es ja Schwierigkeitsgrade. Und das Spiel dann noch schwerer zu machen, das wissen wir halt zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht. Was die Entwickler unter anderem betont haben bei uns, war ja, dass sie sehr offen sind und das Vertrauen der Spieler jetzt erstmal gewinnen wollen. Also das war, weil es halt ihr allererstes Spiel ist. Das ist das allererste Spiel von diesem Studio. Und ich glaube, da gehen sie auch wahrscheinlich ein bisschen auf Nummer sicher und versuchen eher möglichst viele Leute damit anzusprechen. Ja. Und jetzt nicht nur eine spezielle Zielgruppe. Und wer denkst du, wird sich davon angesprochen fühlen?
Koop-Fans auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass das eine coole Sache ist. Einfach ein cooles Storyspiel, coolen Setting, toller Musik. Ich glaube, das macht einfach sehr viel Spaß, wenn du das in so einer Dreierrunde dann noch mit deinen Freunden zockst. Ob das jetzt so wirklich so die Core-Action-Adventure-Action-Rollenspiel-Leute ansprechen wird, das kann ich noch nicht sagen. Also da muss ich wirklich, ich glaube, da fehlt es noch so ein bisschen an mehr Infos, ob das wirklich dann auch mit einem, ich weiß nicht, mit so klassischen Witcher oder was auch immer mithalten kann dann in dem Sinne. Hängt auch ein bisschen davon an, wie tief es dann wirklich in diese Story und in diese Lore reingeht, weil davon haben wir jetzt natürlich auch noch nicht super viel gesehen. Sie erzählen zwar, ja, es soll eine Rahmenhandlung geben, aber ich würde halt gerne wissen, wie das aussieht. Also, weil zum aktuellen Zeitpunkt kann ich mir noch nicht so gut vorstellen, wie da diese Geschichte so einen wichtigen Platz einnehmen soll, wenn das Gameplay auch so im Fokus steht. Mhm. Und das ist, glaube ich, so mit die größte Frage, die bei mir einfach offen bleibt nach dem Anspieltermin.
Würdest du auch sagen, dass die Versprechen, die durch den Trailer aufgekommen sind, zumindest im Gameplay schon mal erfüllt wurden? Oder hättest du dir da was anderes gewünscht, nachdem du den Trailer gesehen hattest?
Also nachdem ich den Trailer gesehen habe, muss ich sagen, habe ich mir ein anderes Spiel zusammen fantasiert. Einfach, weil ich als Kind sehr viel mit Tausend und einer Nacht einfach zu tun hatte. Meine Oma hat immer Geschichten erzählt. Wir hatten sogar so eine Schatulle mit so einer komplett random Frau da drauf. Aber sie hat immer gesagt, das ist Scheherazade. Und dann haben wir da immer mit gespielt als Kinder und es war für mich halt so, oh mein Gott, da kommt ein Spiel und Scheherazade ist da und diese ganzen Geschichten. Und da hatte ich einfach sehr viel Lust drauf und in meinem Kopf hat sich so ein bisschen mehr, fast schon so ein Plague Tale gebildet. Also so viel Story-fokussierter, vielleicht auch ein bisschen düsterer von so dem Vibe, so auch vom POV näher an den Charakteren dran, einfach so ein bisschen, ja, einfach näher am Geschehen und atmosphärischer. Und dann war es aber halt viel actionreicher, viel mehr auf das Gameplay fokussiert. Das ist nicht die Schuld des Spiels, dass ich da einfach eine andere Vorstellung hatte oder einen anderen Wunsch. Aber ich glaube, das wäre auch ziemlich cool gewesen und hätte mich persönlich einfach ein bisschen mehr noch ja, in den Bann gezogen. Aber ich finde, es macht auch beim Spielen viel mehr Spaß, als ich gedacht hätte, als ich gesehen habe, dass es dann doch so ein Action-Ding ist. Deshalb, ja, ich bin einfach gespannt, was da passiert. Es ist 15 Minuten sind natürlich so gut wie nichts, um da jetzt irgendwie eine finale Entscheidung irgendwie zu treffen, ob das cool für mich ist oder nicht. Aber ja.
Bedeutet, aber du, das ist jetzt nicht so, dass du nach der Gameplay-Demo sagst, nö, brauche ich jetzt nicht mehr, sondern du bleibst dran.
Ich glaube, ich werde es weiter verfolgen, auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht Prio 1 bei mir, aber ich glaube schon, dass da ein spaßiges Spiel. Ich meine, nicht jedes Spiel muss ja gleich irgendwie genreprägend werden. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn ein Spiel einfach Spaß macht und du eine coole Zeit hast mit deinen Freunden. Warum nicht?
Voll. Also ich bin jemand, ich bin so ein Social Gamer. Ich spiele gern mit meinen Freunden zusammen.
Ja.
Und wenn ich die Möglichkeit habe, die Geschichten aus Tausend und eine Nacht mit meinen Freunden zusammen zu erleben, dann werde ich sie wahrscheinlich wahrnehmen. Also ja. Wenn es jetzt nicht kompletter Blödsinn ist, dann habe ich schon Lust, mir das auch anzuschauen. Also ich fand den Trailer schon sehr vielversprechend. Jetzt nach allem, was du so erzählt hast, habe ich auf jeden Fall auch Bock. Vielleicht schaffe ich es ja in den nächsten Tagen doch auch noch mal an die Gameplay-Demo ranzukommen, ja, und noch mal kurz reinzuspielen. Ich hätte wirklich Lust. Genau, 1001 Threats of Misan heißt das Ganze. Also 1001 eine Bedrohung für das Gleichgewicht übersetzt.
Ich glaube, Thread ist in dem Sinne Faden. Tatsächlich, weil irgendwie haben die, also die haben noch nicht genau gesagt, was es ist, aber die haben irgendwie Faden auch oder Fäden, die sich langziehen zu bekannten Charakteren aus den, vielleicht habe ich es gerade auch erfunden.
Okay.
Aber ich glaube, sie haben irgendeine Art von Verbindung zu eben Charakteren aus diesen Geschichten, die wir vielleicht kennen. Also vielleicht ist, wie hießen die alle?
Yusra, Malik und Sophia.
Irgendwie die Nachfahren von Alibaba oder sowas.
Oh, das wäre auch cool.
Das wäre natürlich sehr cool. Und du hast es ja schon gesagt, die Charaktere selbst sind gar nicht so magisch, aber dieses Misan, das ist quasi ja die Ordnung von denen, die eben dafür sorgen soll, dass die Balance wiederhergestellt wird. Und da, die werden eben von sehr viel Magie umgeben. Und da habe ich schon Bock drauf. Also das ist halt schon so einzigartig. Das sieht man gerade nicht sehr viel in Spielen und da freue ich mich sehr.
Ja, kann ich nachvollziehen. Und auf diese beiden Welten, dass du halt wirklich zwei Welten hast. Diese Welt der Menschen, aber im arabischen Raum, Seidenstraße, wo allein da schon so viele Möglichkeiten gibt. Also ich habe Bock auf wirklich arabische Städte,
ja,
ein bisschen. Klar, wenn wir bis nach China gehen, da eröffnen sich ja unendliche Möglichkeiten, was da noch alles dazukommt. Und dann natürlich in der Welt der Djinns ist ja alles möglich. Es ist eine komplette Fantasy-Welt, also
ja, mal sehen. Vor allem haben sie auch erzählt, dass sie eben sehr viele Folklore-Spezialisten auch dann oder Leute direkt da hingesetzt haben und gesagt, so, du studierst das jetzt alles. Und sie haben auch irgendwie ein Volk in diesem Spiel, das es tatsächlich so gibt. Und es ist halt cool, wenn sich jemand wirklich mit dieser Kultur auseinandersetzt und beschäftigt und dann daraus ein Spiel macht, weil ich liebe es in Spielen einfach Neues auch zu lernen über andere Kulturen, mit denen man vielleicht gar nicht so viel zu tun hat im ersten Schritt. Und ja,
es geht
kann cool werden.
Ich glaube auch, es wird cool. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bock auf dieses Spiel bekommen habt, beziehungsweise ob ihr es jetzt weiter verfolgen werdet. Wir werden es uns auf jeden Fall noch weiter ansehen und euch natürlich immer darüber berichten, wenn wir neue Informationen über 1001 Threats of Misan haben. Vielen, vielen Dank, Nathalie, für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.